Ja, liebe Frau Grün, herzlichen Dank, dass Sie sich heute etwas Zeit für mich nehmen. Sie sind zusammen mit Ihrer Kollegin Claudia Frenzel, waren Sie jetzt ein halbes Jahr lang in diesem Jahr im Auftrag der Initiative Kultur öffnet Welten in Deutschland unterwegs. Also vor allen Dingen abseits der großen Metropolen, wo, wie Sie schreiben, der mediale Scheinwerfer des Feuilletons nicht so kräftig strahlt. Können Sie für uns noch mal kurz umreißen, was da Ihre Aufgabe oder Ihr Auftrag war?
Also erstmal kurz zur Initiative Kultur öffnet Welten. Kultur öffnet Welten vereint all die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und vor allen Dingen Kulturakteure und Kultureinrichtungen, die sich darum kümmern, dass Kultur und kulturelle Praxis möglichst vielen Menschen in Deutschland zugutekommt und sie daran partizipieren können, aktiv wie passiv. Das heißt, wir reden hier von Akteuren aus dem Museum oder aus der Volkshochschule, Bibliothek bis hin zum Orchester. Und unsere Aufgabe war, oder wir wollten herausfinden, auch mit dieser Reise durch ganz Deutschland, durch alle Bundesländer im Übrigen, wie gelingt denn genau diese kulturelle Teilhabe eben vor allem in den ländlichen Räumen? Sie haben das gerade gesagt, die ländlichen Räume in Deutschland, dort leben zwar die meisten Menschen in Deutschland, aber sie werden eben auch oft nicht beachtet. Und das war uns im Jahr vorher, wo wir diese Reise auch schon mal gemacht hatten, aber eben in die Metropolen ist uns das aufgefallen. Und unser Auftrag ist eben auch, nicht nur die Herausforderungen, vor denen die Akteure dort vor Ort stehen, herauszufinden, sondern auch einfach innerhalb dieser Workshops Menschen miteinander in Berührung, in Kontakt zu bringen, die sich sonst eventuell nicht getroffen hätten, eben um mit dem gemeinsamen Ziel, alle mit dem gemeinsamen Ziel, möglichst vielen Menschen in ihrer Stadt, in ihrem Ort, in ihrer Region eben Zugang zu den unterschiedlichsten Kunst- und Kulturformen zu geben und diese aktiv mit einzubeziehen.
Ja, Sie haben die Workshops angesprochen. Also Sie sind ja jetzt, kann man sagen, wirklich echte Expertin darin, was also die Akteure in der Kultur, in der Zivilgesellschaft, insbesondere im ländlichen Raum bewegt. Also welche Fragen die Leute umtreiben, welche Motive sie für ihr Engagement haben, mit welchen Problemen und Herausforderungen haben Sie gerade angesprochen, sie zu kämpfen haben, welche Lösungen sie vor allen Dingen auch dafür finden. Was können Sie dazu ein paar Stich, das ist eine große Frage, können Sie dazu ein paar Stichworte nennen? Was sind die großen Themen, die die Leute bewegen und was finden Sie darauf für Antworten?
Das kann man natürlich in 30 Sekunden wenig schildern, aber ich fange einfach mal vorne an. Also das Thema Herausforderungen oder die, auch die Problemlagen, vor denen die Menschen natürlich stehen oder in unterschiedlichsten Kontexten stehen, ist beispielsweise das Moment der Wertschätzung. Also man würde ja vermuten, gerade in kulturellen Kontexten, wo wir uns natürlich ganz oft in prekären Verhältnissen, also Vergütungsverhältnissen bewegen, dass
Ja.
sofort Geld und die Ressource das Erste ist, was bemängelt wird. Aber das ist meistens gar nicht der Fall, sondern eher die Form der Achtung, der Beachtung und eben der Wertschätzung innerhalb eines Ortes oder einer Region. Das heißt, wie werde ich als kultureller Akteur oder als Akteur der kulturellen Bildung eben auch wahrgenommen mit meiner Arbeit? Und das darf man dabei auch nicht vergessen. In den ländlichen Räumen passiert sie eben ganz oft mindestens partiell ehrenamtlich. Und es sind ganz engagierte Menschen und sehr kompetente Menschen, die einfach ihre Region, ihre Landschaft gut kennen und eben auch ja eigentlich kurze Wege zueinander haben. Aber diese Form des gegenseitigen Respekts, auch zum Beispiel von der Verwaltungsebene zum kulturellen Akteur und auch übrigens umgekehrt, ist einfach ein zentraler Gelingensfaktor. Wenn diese Beziehung stimmt, untereinander stimmt, dann ist sehr, sehr viel möglich, ja, auch mit den vorhandenen Ressourcen.
Das ist interessant. Glauben Sie denn, dass das im ländlichen Raum vielleicht eher der Fall ist, dass diese Beziehung stimmt als im städtischen Bereich? Können wir da was von auch lernen von unseren Kollegen? Sie kommen aus Berlin, ich aus Frankfurt, von unseren Kollegen und Kolleginnen in den Provinzen, nenne ich es jetzt mal.
Na, ich glaube sozusagen, dass diese Form der Kommunikation oder dieser Weg der Kommunikation eigentlich in beiden Fällen sehr personenabhängig ist. Also wer sitzt auf welchem Sessel beziehungsweise in welchem Büro und hat eine Zugewandtheit zueinander und ein Grundvertrauen zueinander. Aber ich glaube, wenn es hat größere Konsequenzen, wenn diese Verbindung eben nicht stimmt im ländlichen Raum. Das heißt also, ich glaube, dass wenn jetzt beispielsweise in einer Stadt, das eben mehr anonymisiert, dort einfach kommuniziert wird, hat es nicht so große Auswirkungen, als wenn das eben im ländlichen Raum ist, weil da natürlich auch die Anzahl der Akteure einfach weniger ist. Das heißt, ich habe ja keine Ausweichmöglichkeiten.
Ja, wir haben es ja, das habe ich auch so erlebt, als wir in Rudolstadt waren, da kennt natürlich jeder jeden und das hat vielleicht den Vorteil, dass vielleicht auch Leute zusammenkommen, die man so normalerweise erstmal nicht in einen Topf schmeißen würde. Der Intendant des Theaters mit dem Heimatpfleger. Aber wie Sie schon sagten, vielleicht hat das manchmal auch Schwierigkeiten, wenn man nicht zusammenkommt.
Richtig. Und auf der anderen Seite, wenn man das jetzt mal sozusagen positiv optimistisch betrachtet, ja, hat der ländliche Raum natürlich auch in dem Sinne die Vorteile eben, dass man sich kennt, ja, dass man auch weiß, wie jemand eben auch schon zum Teil ja eben jahrelang sich in einer für ein Thema engagiert, für einen Ort engagiert, für eine Sache engagiert. Also insofern hat diese ja sehr direkte Begegnung und Verbindung hat ja kann Vorteile haben. Denn der ländliche Raum steht vor anderen Herausforderungen als die Städte. Beispiel haben wir auch ja uns beiden schon länger drüber unterhalten. Beispiel ist der Punkt der Infrastruktur und der Verkehrsinfrastruktur. Ja, ja. Also ich habe im ländlichen Raum viel längere Wege, einen viel, viel schlechter ausgebauten öffentlichen Nahverkehr. Da ist natürlich die zentrale Frage nicht, welche Angebote, also nicht nur, welche Angebote mache ich als Kultureinrichtung, als Bibliothek zum Beispiel, für wen, sondern vor allen Dingen, wie kommen eigentlich die Menschen, die ich erreichen möchte, zu mir oder muss ich mich gegebenenfalls eben aus meinem Haus heraus bewegen zu den Menschen hin?
Aber und welche Lösungen werden gefunden für dieses Problem?
Nö, das ist eine offene Frage. Da werden nicht einfach Lösungen gefunden, sondern da geht jeder Bereich sozusagen anders mit um. Ja? Manchmal werden sozusagen Kooperationen geschlossen. Also ich kenne zum Beispiel Modelle, wo eben so ein Fahrdienst eingerichtet wird und ähnliches, ja, oder wo eben auch zum Beispiel auch auf der Schwäbischen Alb, wo sich eben die Kultureinrichtung in die entsprechenden Orte hinbewegt und nicht in ihrem eigenen Haus oder in ihrem Festivalort in diesem speziellen Fall bleibt. Also da ist einfach Bewegung drin und das wird da, und diese Bewegung wird eben ganz im körperlichen Sinne oder im wortwörtlichen Sinne von den Akteuren im ländlichen Raum viel eher gefordert und ist erfordert, als das jetzt in der Stadt mit ihren kurzen Wegen der Fall ist.
Können wir denn etwas lernen von diesen Kooperationsformen?
Sie meinen jetzt sozusagen Menschen, die in der Stadt arbeiten, von denjenigen, die auf dem Land arbeiten?
Ja.
Also ich glaube, was wir wirklich zentral lernen können, ist zum Beispiel der Punkt, sehr praxisnah und sehr pragmatisch darauf zu gucken, was haben wir für Ressourcen.
Ja.
Mir fällt ein Beispiel ein, auch wieder aus der Schwäbischen Alb, ein Theater, was eben zum Beispiel eben nicht nur Theater ist, sondern eben auch der Ort, wo die gelben Säcke ausgegeben werden. Ja, also wie fasse ich das zusammen, was die Menschen in meiner Umgebung brauchen, ganz praktisch brauchen und wie kann ich das mit meinem Inhalt, nämlich der Kunst und der Kultur beispielsweise verbinden. Also das ist ja eine ganz handfeste
Herangehensweise. Ein pragmatischer Zugang, ja.
Total. Und ich glaube, dieser Zugriff, ja, der ist eben perfekt, ja, also perfekt ist vielleicht ein falsches Wort, aber der befreit uns natürlich vielleicht von uns auch unseren städtischen Scheuklappen, ja, die wir sozusagen dann nur eine spezielle Kunstsparte sehen und das alltägliche Leben der Menschen und die Bedürfnisse, die da drin entstehen, wie zum Beispiel einen gelben Sack zu erstehen, einfach vernachlässigen. Ja? Und ich glaube, dass es da diese sehr fokussierte Herangehensweise auf dem Land, davon können wir definitiv lernen. Umgekehrt, muss ich ganz kurz noch sagen, lernen wir Städter aber auch oder Vermittler und Akteure der kulturellen Bildung, die in städtischen Räumen arbeiten, dass wir nicht einfach unsere Modelle auf das Land übertragen können. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
Sie haben gerade das Beispiel erwähnt auf der Schwäbischen Alb. Also das wäre jetzt so eine von diesen, ich sag mal, innovativen und auch originellen Zusammenarbeiten und Synergien, auf der die Initiative Kultur öffnet Welten, glaube ich, auch, nach denen sie auch sucht. Haben Sie da vielleicht noch andere Beispiele, wo Sie sagen, wow, das war jetzt echt ein tolles Projekt, ungewöhnlich, auch in der Zusammenarbeit der unterschiedlichen Akteure?
Also das Problem an dieser Frage ist, dass Sie natürlich wie einen Riesenkorb von Projekten haben im Hinterkopf, wo aus dem ich jetzt sozusagen nicht ein Lieblingsprojekt sozusagen raussenden oder raussuchen könnte. Aber ich glaube, wir können es vereinfachen auf die Formel: immer da, wo ungewöhnliche Partner zusammenkommen, ist eigentlich, das finde ich besonders. Also ich mache zwei kurze Beispiele. Also vor meinem inneren Auge habe ich jetzt gerade die Kammerakademie Potsdam, die eben in einem Stadtteil, nämlich Drewitz, der sozial sehr komplex ist, muss man dazu sagen, ein Projekt macht, wo sie als Orchester sich in ein Begegnungszentrum bewegen und eben nicht nur einmal, sondern über Jahre hinweg dort ihre Proben unter anderem gestalten, den Schulalltag dort vor Ort miteinander gestalten und somit ein Teil dieses Stadtteils geworden sind, und zwar ein gestaltender Teil. Also, dass sie auch vor Ort nicht nur Konzerte machen, die sie gewöhnlich sind, sondern sich in die Stadtfeste oder Stadtteilfeste mit einbringen. Das ist eine enge Zusammenarbeit mit der Wohnungsbaugesellschaft dort vor Ort. Und das ist ein Beispiel. Potsdam ist nun nicht zwingend sozusagen ländlicher Raum.
Ja, das stimmt allerdings. Ich habe eine Frage zur politischen Dimension. Viele Herausforderungen und Probleme werden ja von den Akteuren selber, auch gerade von den Ehrenamtlichen, angegangen und auch gelöst. Aber wo kommen denn da die Lösungsstrategien auch in ihre Grenzen? Wo ist Ihrer Meinung nach die Politik besonders gefragt oder wofür lohnt es sich für uns als kulturelle Akteure auch politisch für zu kämpfen?
Also ich finde schon um Sichtbarkeit, ja. Also egal jetzt, also ich rede jetzt natürlich von den demokratischen Parteien, ja. Ich unterscheide zwischen der parteipolitischen Landschaft und der Verwaltungslandschaft. Das sind für mich zwei komplett unterschiedliche Schuhe. Die politische Landschaft, in der ist natürlich echt wichtig, sozusagen auch für uns als Akteure der kulturellen Bildung die Bedeutung unserer Arbeit klar zu machen. Ja, also, und zwar nicht in Form von Leuchtturmprojekten, sondern was uns ausmacht in der kulturellen Bildung, nämlich Beziehungsarbeit. Und Beziehungsarbeit heißt kontinuierliche Arbeit, die ist personalintensiv und die bringt nur auf der langen Strecke sozusagen was für eine Kommune. Da ist es wichtig, dass wir das wirklich deutlich machen, dass dass das einem Ort etwas bringt, ja, für das gute, friedliche Zusammenleben. Und auf der anderen Seite sehe ich sozusagen die Verwaltungsebene, auch da geht es wieder um Sichtbarkeit und Professionalität in der Kommunikation, und zwar beidseitig, sowohl vom Akteur der kulturellen Bildung in der Verlässlichkeit, in seiner Verlässlichkeit, in seiner Professionalität, aber die lege ich natürlich auch an bei Menschen und Akteuren, die in der Verwaltung arbeiten. Also das ist ein beidseitiger Prozess, der auf Augenhöhe stattfinden muss.
Ja, und für die Sichtbarkeit tun Sie ja in der Tat auch wirklich was. Also ich finde das Bild mit dem Scheinwerfer auch wirklich ganz treffend und auch sehr schön gewählt. Eine letzte Frage noch. Sie selber sind ja Chefnetzwerkerin im Bereich der Musikvermittlung. Der Bereich ist ein bisschen gesondert, finde ich immer, weil er auch schon ein bisschen älter ist in der kulturellen Bildung. Sehen Sie das auch so, dass man da ein bisschen anders tickt vielleicht?
Also die Musikvermittlung ist natürlich wirklich ein sehr spezieller Bereich der kulturellen Bildung. Er ist gar nicht so alt wie beispielsweise die Theaterpädagogik. Also die Menschen, die im Sprechtheater arbeiten, sind da immer schon ein Stückchen weiter gewesen als wir. Dennoch haben Sie vollkommen recht mit der Stoßrichtung Ihrer Frage. Weil in der Musikvermittlung reden wir natürlich vor allen Dingen über Vermittlung von beispielsweise orchestralen Werken oder Werken der klassischen Musik. Und das bedeutet, wenn wir über ein System der Orchester sprechen, das ist ein sehr, sehr spezieller Kosmos, ja, der eine, wenn Sie ein Konzert produzieren oder eben auch eine, jetzt beispielsweise eine Musiktheatervermittlung, also eine Oper, das ist einer der komplexesten Betriebe, den Sie im System der Kultur haben.
Ja.
Gleich zum Beispiel auch zu einer Lesung. Ja? Also schon allein der Produktionsprozess ist wirklich sehr aufwendig.
Ja.
Insofern gibt es natürlich da ganz andere Strukturen und auch ganz andere Tempi des Handelns, viel komplexere Abhängigkeiten, in denen man sich da auch als Musikvermittler beispielsweise an einem Orchester bewegt.
Da ist man dann natürlich auch immer so ein bisschen gleich in der Ecke der Hochkultur, die ja so ein bisschen im Moment fast so ein bisschen Ibar ist. Oh, ja. Die Hochkultur.
Wir sind voll in der Ecke, denn das heißt Ecke. Also wir sind im Bereich der sogenannten Hochkultur. Ich finde diese Begriffe wirklich schwierig.
Ja, ich kann damit auch nicht so viel anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber natürlich bewegen wir uns in einem Bereich, der sehr speziell auch von seiner musikalischen Aussage beispielsweise ist, aber nichtsdestotrotz eine extrem große Kraft in sich trägt. Und davon bin ich natürlich extrem überzeugt, weil also sonst würde ich hier nicht arbeiten, mit anderen Worten.
Das stimmt. Jetzt kommt noch meine allerletzte Frage, die habe ich vergessen. Was haben Sie denn für Ihre eigene Arbeit aus diesem Jahr gelernt oder mitgenommen?
Also ich unterscheide da immer zwischen fachlich und emotional, weil ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass diese Reise so dicht war, dass Frau Frenzel-Münchenberg und ich immer am Abend oder am nächsten Morgen im Zug saßen und gesagt haben, Mensch, wir erleben so viel entzündete Menschen, positiv entzündete Menschen, dass es eigentlich wunderbar ist und wir in Anbetracht der aktuellen Nachrichtenlage dann doch wieder neue Hoffnung sozusagen geschöpft haben. Also wir haben ein im idealistischen Sinne sehr reiches Land erlebt und wir haben ganz viele Menschen kennengelernt, die unbedingt miteinander wollen, ja. Und das ist eigentlich, ehrlich gesagt, mein größtes Herzensgeschenk, was mir diese Reise von Kulturöffnet Welten gemacht hat. Also deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass wir das machen durften. Und zum anderen habe ich natürlich, wissen wir aber auch, wo die Fallstricke sind. Und manchmal haben wir uns dann auch so gedacht, Mensch, das sind eigentlich Sachen, gerade wenn sie jetzt eben nicht nur finanzieller Natur sind, die sind eigentlich einfach lösbar. Ja? Also Wertschätzung ist mit ganz kleinen Gesten sehr schnell zu signalisieren und da bricht man sich auch keinen Ast ab. Und trotzdem passiert das ganz oft nicht. Und von daher, ja, haben wir manchmal gedacht, warum sind manche Sachen eigentlich so, wie sie sind? Oder warum kann man da nicht an der einen oder anderen Stelle über seinen Schatten springen? Und zu guter Letzt haben wir einfach auch sehr viel prekäre Verhältnisse erlebt. Und haben gedacht, Mensch, wir haben eine sehr reiche Szene der kulturellen Vermittlung oder Bildung in Deutschland, die voller Vielfalt und voller Kraft steckt. Und warum ist es so schwer, dafür dann doch mehr Finanzen sozusagen zu organisieren? Da würde, glaube ich, ein kleiner Aufruf schon sehr viel mehr bewirken. Und von daher, das sind so die zentralen Erkenntnisse oder Geschenke, die uns diese Reise gemacht hat.
Ja, ein schönes Schlusswort mit den positiven und negativen Seiten dessen, was Sie erlebt haben und vielleicht auch dem kleinen Impuls, mit einfachen Dingen mehr Aufmerksamkeit und mehr Sichtbarkeit und mehr Anerkennung vor allen Dingen auch zu leisten. Genau. Frau Grün, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen auch einen schönen Tag.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.